Claudia, wie war dein Urlaub?
Ach ja, zu kurz. Sag mal, warum muss ich eigentlich noch arbeiten?
Weil Legacy verdient das Geld.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 78 vom Wartungsfenster vom 26. März 2025. Mit mir dabei die Dauerurlauberin.
Ich dachte, du hättest mich jetzt AS400 genannt, die Claudia.
Und ich wieder Patrick, Glück auf. Hallo.
Hast du mich gerade alt genannt? Die Legacy verdient das Geld.
Ja, heißt denn Legacy immer alt? Also ich meine, wir denken bei Legacy halt immer an den alten Scheiß, ne? So,
ja, aber ich glaube, ne? Wenn es nicht alt ist, ist es Retro. Und nicht Legacy. Ja,
aber Retro ist doch Legacy, aber in schön und liebenswert. Und Legacy als
ja, das
Legacy
würde man ja
ist
sonst auch nicht
so.
Machen, aber Legacy ist halt alt. Legacy. Also ich habe Legacy immer mit alt.
Okay, warum ist Kobol dann Legacy und nicht Retro?
Ja, Moment, jetzt. Warte, was?
Was?
In der Wikipedia gucken, von wann Kobol ist, oder?
Irgendwie 60er oder so, ne?
Ja.
Also.
Legacy?
Wir kommen gleich.
Ist alt, retro, sieht nur so aus.
Also, also Kobol in Kubernetes ist dann retro und nicht Legacy.
Ja. Oh Gott, ja, da können wir jetzt länger uns drüber unterhalten. Aber ich glaube, wir hatten noch andere Themen. Ne?
Ja, ich meine, weil, ich sag mal, da wir beide das Altern nicht aufhalten können. Ich meine, wir haben uns natürlich für unser biblisches Alter echt gut gehalten, muss man dazu sagen, ja. Aber wir können es halt nicht aufhalten. Und ich habe auch nicht vor, ne, bis weit ins hohe Rentenalter zu arbeiten. Und naja, im ne, Bälde, in 3 Monaten, glaube ich, geht ja dann auch verabschieden dann als seinen ersten Mitarbeiter offiziell in Rente. Also der so lange bis zur Rente hier geblieben ist.
Ja, stimmt. Ne? Haben wir bislang noch nie gemusst, ne?
Nee.
Ist schon komisch, so ein Gefühl.
Also, das ist wie. Ja, weiß ich nicht. Das führt einem so unweigerlich vor Augen. Und ich meine, jetzt auch so rückblickend betrachtet. Ich meine, ich bin ja auch schon ein paar Tage hier, ne? Und wenn ich überlege, wen ich hier alles schon habe kommen und gehen sehen. Ich meine, kennst du aus die Zeitmaschine, diese Szene am Ende, wo die Zeitmaschine total durchdreht und so, ne? So mehrere hunderttausend Jahre so im Fingerschnipsen an ihm vorbeifliegen?
Der Part war wahrscheinlich in allen Verfilmungen so, oder? Weil es gibt ja mehr als einen Film.
Ja, natürlich gibt es mehr als einen Film, aber ungefähr so kommt sich das vor. Aber dummerweise führt das dazu, ich meine, wenn einer geht, muss einer neu kommen. Ja, jetzt haben wir zwar Azubis, aber das ist jetzt, ich will nicht sagen, das ist ein offizieller Aufruf, aber liebe Leute, wenn ihr jemanden kennt, der hier im Großraum Köln und Umgebung eine Ausbildungsstelle als Fachinformatiker Systemintegration sucht oder gerade mit seiner FISI-Ausbildung fertig ist und Bock auf IT-Dienstleister hat, dann schickt uns doch mal unverbindlich eine E-Mail. Lasst uns mal reden.
Ich möchte ergänzen, FISI oder ITSE natürlich auch, wenn man Bock hat. Ne? Also
ja,
auch ja, der Beruf ist.
Ich bin ja auch
Systemelektroniker.
Ja?
Ich auch, ja. Ich hätte jetzt aber fast gesagt, der Beruf ist Legacy, aber das ist vielleicht auch übertrieben. Den gibt es aber durchaus noch. Also ich kenne auch.
Also keine Sorge, ihr müsst hier keine Kabel ziehen und sowas. Ne? Ich meine, wir gehören zwar der Zunft an, die man Kabel anfassen muss, aber wir müssen keine Kabel. Ich musste ja noch Kabel ziehen, ja. Ich habe so richtig Kabel gezogen. Ja,
ich hatte so ein Board, wo wir halt so eine in der Ausbildung halt so eine praktische Aufgabe dran erfüllen mussten. War dann ganz witzig. Musste nur eine Glühbirne am Ende leuchten.
Ach so, du meinst Stromkabel? Ich bin ja kein Elektriker, ich meine Netzwerkkabel.
Ja, aber du hast doch den Part im ITSE auch gelernt.
In der Berufsschule, ja.
Ja, genau. Also ich auch. Wir hatten auch tatsächlich praktische Übungen zu dem Ganzen. Ich war dann ganz, wir waren dann in mehreren Grüppchen und die eine Gruppe war sehr, sehr, sehr verwirrt. Sie haben es überhaupt nicht verstanden. Es funktionierte nicht, Lampe ging nicht an und irgendwie flog auch immer die Sicherung da raus und ganz komisch. Und die kamen dann an und ich gucke da drauf und dann hatten sie natürlich grün-gelb und grün-gelb alle zusammengefasst. Mhm. Okay, soweit so gut. Dann hatten sie alle blauen zusammengefasst, soweit so gut. Und dann hatten sie auch alle Schwarzen zusammengefasst in dem Fall und das war dann irgendwie nicht mehr so gut.
Okay, crap. wir hatten ja mehrere Berufsschulklassen und es gab dann eine Klasse nur für die Telekom, es gab eine Klasse nur für damals Bosch. Ja, und das waren bei Bosch waren das die Alarmanlagen-Jungs und die Telefonleute.
Okay.
Also das ist das ist das, was heute Avaya war.
Ist klar. War mir nur neu. Also heute ist das, glaube ich, wirklich nicht mehr so. Also dass die Telekom eine eigene Klasse stellt oder so.
Wie dem auch sei, also unsere Ausbildung ist definitiv besser als die bei der Telekom, weil bei uns müsst ihr am Ende nicht im T-Shop stehen.
Ich kenne Azubis bei der Telekom. Unsere ist definitiv besser.
Definitiv. Ich meine, ne, Fachinformatik, Anwendungsentwicklung können wir als Low-Code-Developer natürlich nicht ausbilden. Ja? Warum überlegst du jetzt gerade?
Warum eigentlich nicht? Naja, hat halt keiner, ne? Also passt halt nicht so zu unserem Kerngeschäft. Ne? Also nicht können ist eine Sache, ob es Sinn ergibt, ist die andere Frage.
Ich überlege gerade, wenn ich dir freie Hand gelassen hätte, ob du nicht mehr Programmieraufträge an Land gezogen hättest.
Nein, weil die hätte ich machen müssen.
Ja, ist ja dein Problem, nicht meins, ne? Ich weiß nicht, wolltest du dir nicht immer noch von den Kollegen aus Rostock dieses Basic-Zeug angucken?
Was war das Power Basic, ne?
Ja, ich glaube ja.
Basic, ne?
Ich werde jedes Mal fragen Sie mich erneut, ob du das schon
angeschaut
hast. Ich habe
ja mal einen Blick reingeworfen. Ja, was soll ich denn jetzt darauf sagen?
Das ist schuld.
Worin soll ich das denn jetzt bauen? Welches Studio.net oder so?
Ich meine, das wäre ja auch mal eine lustige. Also, ne, wir haben hier irgendwie Legacy Power Basic Zeug, was 1783 mal irgendwie zusammengeklöppelt wurde, was Daten für Reisebuchungssysteme verarbeitet. Also, ihr müsst davon ausgehen, dass auf der anderen Seite wirklich nochmal irgendwie so altes Mainframe-Zeug steht. Womit würde man das neu machen? Also, würde man das heute in Rust neu schreiben? Ja, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Also,
das weiß ich ehrlicherweise nicht, weil ich bin kein Anwendungsentwickler.
Ich sag ja, wir sind Low-Code-Developer.
Ja, das sind wir.
Aber ja, ne, also wie gesagt, wenn jemand Ausbildungsstelle, Fachinformatiker, Systemintegration oder gerade fertig ist und irgendwie Job beim IT-Dienstleister sucht, der kann sich mal ganz unverbindlich bei uns melden. Ja, wie haben wir sonst die letzten 3 Wochen verbracht? Ein tiefes Tal der Tränen. Ich meine, ja, du warst eine Woche nicht da. Ne?
Oh. War so schlimm.
Ja, wenn du nicht da bist, muss ich mich um allen Scheiß kümmern. Ich finde das schon schlimm. Ich habe ja dann auf einmal auch mal mit Kunden zu tun, mit denen ich sonst nicht zu tun habe.
Oh, dann musst du später mehr erzählen. Wir können jetzt keine Namen nennen.
Nee, wir können jetzt keine Namen nennen, aber na gut, es war nicht so schlimm, aber.
Jetzt überlegen alle unsere Kunden, habe ich letzte Woche mit Patrick.
Ja, das ist halt schon immer, ich weiß nicht, ob die Leute mal davon ausgehen, ich meine, klar, wir reden natürlich häufig miteinander, ja, aber ich weiß nicht, ob wir uns über alle Aspekte immer austauschen, was die Leute glauben. Also, ich werde dann immer Sachen gefragt, ja, die Claudia hat dies und jenes, und dann sage ich immer, ja, wenn sie das gemacht hat, dann, was möchtest du jetzt von mir? Ich weiß davon nichts. Also, wir haben hier keine telepathische Verbindung.
Ich wollte gerade sagen, wir haben keine telepathische Verbindung.
Ich kann ihr gerne jetzt irgendwie 3 Finger ins Gesicht halten, aber ob da irgendwelche Gedanken verschmelzen.
Ein Mindmeld. Ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Ja, heute ist mein Mind wirklich geschmolzen, aber egal.
Ich weiß, wo du heute warst, alles gut.
Genau. Aber ich hab natürlich weiter in unserer internen eigenen Infrastruktur rumgefummelt. Ne? Wenn du möchtest, dass es gut wird, dann machst du es am besten selber.
Ja, auch ein altes Problem.
Unser Proxmox-Zeug hier läuft ganz wunderbar, ist immer noch schön schnell. Und ich bin, also, wenn du so ein bisschen vSphere oder auch Nutanix versaut bist, ja, dann findest du die grafische Darstellung von Kurven und so weiter jetzt bei Proxmox, bei der Point nicht ganz so schön. Aber da gibt es eine Abhilfe. Haben wir auch in den Shownotes verlinkt, Proxmox Pulse. Das ist ein sehr schönes, schlankes, responsives Monitoring für die ganzen Echtzeitmetriken wie CPU, Speicher, Netzwerk, Festplattennutzung, funktioniert auch dann über mehrere Knoten hinweg. Kannst du einfach so Container anwerfen und dann ist das Ganze hübsch. Und dann hat man das wirklich mal ein bisschen schöner noch gesondert da stehen. Einfach mal angucken.
Musst du mir mal zeigen, weil
muss ich dir mal
die ersten 2 Tage nach dem Urlaub waren jetzt nicht so, da konnte ich mich nicht so entspannt zurücklehnen und mir die Infrastruktur angucken.
Warum eigentlich nicht?
Weil ich eine Woche Urlaub hatte.
Und da türmt sich dann direkt
ja,
Arbeit
natürlich,
auf.
Natürlich, selbstverständlich.
Das ist jetzt immer der Moment, wo ich mich frage, ob ich irgendwas grundsätzlich falsch mache. Oder ob ich einfach mehr Sachen ignoriere.
Wir kennen die Antwort.
Okay. Jetzt hatten wir ja gerade sehr schön so Legacy verdient das Geld und an dieser Stelle plugge ich gerne die Engineering Kiosk Folge 185. Das war mal wieder ein Zückerchen. Der Mainframe ist tot, lang lebe der Mainframe. Von COBOL bis JavaScript am Mainframe und mit dem Tobias Leicher von der IBM.
Ach
mein
nein.
Lieber Herr Gesangsverein, was war das eine geile Folge. Also ich habe mir die tatsächlich echt zweimal reingezogen. Ich habe von Mainframe ja gar keine Ahnung. Ja? Ich finde auch, die Kisten sind sehr schön anzusehen. Als ich hier vor vielen, vielen Jahren hier bei so einer, ne, so einer kleinen Versicherungsbude hier in Köln, die hatten auch zwei Stück davon im Keller stehen. Und da ist man ein bisschen ehrfürchtig immer dran vorbeigelaufen, wenn man mal da war. Und dieser Podcast war dann ein sehr schöner Einstieg in das Thema, weil ich habe dann auch direkt mal den Podcast vom Tobias und von der Heidi Schmidt, Mainframe What the Heck, mal abonniert. Und ja, da eröffnet sich dann wieder eine ganz neue Welt.
Ja.
Ja, eine ganz neue Welt. Und ja, wie soll ich das, also ich, natürlich, also ich meine, klar, da geht es auch viel um Development, da geht es ja jetzt nicht um Mainframe, so mit Infrastruktur und so, sondern da geht es halt auch viel um Entwicklung und hin und her. Ja, da verstehe ich natürlich, na, wenn ich jetzt sage, ich würde nur die Hälfte verstehen, ist das gelogen, also ich verstehe nur einen Bruchteil, aber man hört dann immer sehr ehrfürchtig dazu und das ist doch sehr schön. Witzig fand ich das dann in dem Podcast, wurden die Leute, die mit Mainframes arbeiten und sie bedienen wollten, als Mainframer bezeichnet. Und ich musste mich spontan an den Begriff des Datenbanklers erinnern, den wir ja auch häufiger mal zu tun haben. und der Wolfgang ist ja auch so ein Datenbankler. Klingt schon fast wie eine Beleidigung, ne?
Wir meinen übrigens nicht den Wolfgang vom Podcast, vom Engineering Kiosk.
Sondern?
Wir haben noch einen anderen Wolfgang, oder?
Der ist auch Datenbänkler.
Ach, okay,
der ist
ja, auch sorry, dann nehme ich alles zurück. Ja, alles
ja, ja, ja. Stimmt, ja, ja. Wir kennen zwei Wolfgang, die Datenbänkler sind.
Ja, guck mal. Statistische Unwahrscheinlichkeit, oder? Dafür, wie viele Datenbänkler wir kennen.
Jetzt müsste man anfangen, Statistiken zu führen, ob das irgendwie statistisch signifikant ist. Vielleicht
okay, ich dachte tatsächlich, du meinst
vielleicht
den,
kriegst du als
den Wolfgang,
Wolfgang,
der hier 500 Meter von hier.
Ja, ich meine, der ist ja auch Datenbankler, ne? So ist ja nicht. Aber vielleicht kriegst du ja als Wolfgang so sich Sachen mit in die Wiege gelegt. Ich möchte, dass mein Sohn Datenbankler wird. Ja, da muss er Wolfgang heißen. Ja. Aber über diesen, also ich habe mich dann nochmal wieder irgendwie, ich verliere mich dann ja auch immer so schnell in so Rabbit Holes, denn dann fängst du halt an, bei IBM mal rumzusuchen und dann fängst du an, so Manuals zu lesen und dann landest du irgendwo in den Tiefen des Internets, um dich mit Technik zu beschäftigen, von denen du wo du eh nicht dran kommst. Und dann bin ich natürlich auch wieder über das Thema AS/400 gestolpert. Hab ich ja auch in der Vergangenheit überall schon häufiger mal irgendwo stehen sehen. Da wäre übrigens auch mal eine Folge zu interessant, ne? So mittlere Datentechnik. Ne? Mainframe ist ja so, ne? Ganz weit oben. AS/400 war ja immer so die mittlere Datentechnik. Und wenn du bei AS/400 landest und wir gehen dann mal zurück in unsere cozy HP-Welt, sagt dir MPE 3000 was?
Ja, nein.
Verdammt. Ja, das war so HPs Gegenstück zur AS/400, auch so mittlere Datentechnik.
Aha.
Mit MPE AX als Betriebssystem. Ja, und die Plattform basierte auf MIPS. Hat man aber auch im Gegenteil, also HP hatte ja damals einen lustigen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Plattformen und die haben sie ja alle auf Itanium migriert, außer MPE. Das haben sie einfach sterben lassen. Und wenn du dann bei MPE bist, dann landest du auch nochmal bei Nonstop. HPE Nonstop.
Nein, sagt mir auch nichts. Nee. Nein.
Tandem, Himalaya.
Nein.
Dann später Compaq, Himalaya. Fehlertolerante.
Ich lustige Worte einfach reinschmeißen. Nein, keine Ahnung.
Fehlertolerante Systeme. Dann dachte ich auch so, boah, gibt's das Zeug eigentlich noch? Und stellt sich raus, ja, ähnlich wie OpenVMS erfreut sich HPE nonstop wirklich allerbester Gesundheit.
Nein, ernsthaft?
Ja, OpenVMS hat HP ja abgegeben, also sie halten noch die Rechte, aber eine andere Bude entwickelt das weiter. Aber nee, nonstop ist bei HP tatsächlich immer noch ein, ein ordentliches Produkt. Also das war ja auch früher MIPS, dann hatten sie es auf die Itanium umgestellt und das haben sie dann mittlerweile auf X64 portiert. Und das Schöne an oder das große Merkmal, und das sagt ja, steht ja auch im Namen Nonstop, das waren ja dann wirklich fehlertolerante Systeme. Mhm. Also wurde das Ding wirklich einfach, konnte ja eine Kiste ausgehen oder irgendwas an Hardware kaputt gehen und die Kiste lief einfach weiter. Und mit der Migration des Ganzen auf X64 gibt es das halt immer noch. Ne? Jetzt ist eine Non-Stop-CPU ist im Prinzip nichts anderes als ein DL360 mit Non-Stop-Kernel als OS da drauf. Und hinten das ganze Buszeug ist dann InfiniBand.
Aha, okay.
Und dann gibt es halt auch noch die Cluster-IO-Module, die dann halt quasi die Anbindung nach außen darstellen. Das sind dann auch lustige Server. Das Ganze gibt es auch virtualisiert auf vSphere.
Was?
Ja, okay. Ja, ja, ja. Auch das brauchst du dann, also hat ein paar Randbedingungen, so Enterprise Plus und InfiniBand und hin und her, aber nonstop kann man dann auch virtualisiert betreiben. Und ja, HP verkauft das immer noch. Das kannst du sogar bei GreenLake als Pay-Per-Use buchen.
Ja gut, wenn ich das, was dann, ne? Ja.
Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wer setzt den Scheiß denn eigentlich noch ein? Und wenn man dann mal so guckt, weil, also Nonstop ist jetzt nichts, wo du irgendwie dein File-Server drauf fährst oder so, oder auch Datenbanken, ja, gut, grenzwertig. Aber es gibt zum Beispiel Abbott Plus, die Firma Abbott, ne, die stellt zum Beispiel ein Manufacturing Execution System her, ein MES. Mhm. Und die haben eine ganz enge Partnerschaft mit HPE, klar, weil deren primäre Entwicklungs- und Produktionsplattform ist Nonstop und macht ja nur HPE. Mhm. Ja, und Kunden sind zum Beispiel eine Daimler, Nobilia, ne, das sind die Küchenleute hier.
Ja.
Ineos, das ist so ein Chemie-Mischkonzern, die machen wohl auch Nonstop. Naja, und wenn du dann da bist, dann fängst du an, mal so rumzusuchen, ja, wer hat das denn noch alles im Einsatz, ne? Miele war zum Beispiel auch lange Mitglied der deutschen Nonstop-User-Group. Und bei Miele denke ich ja mal an den Frank Recker. Frank, wenn du das hier hörst, habt ihr Nonstop im Einsatz gehabt oder habt ihr das immer noch? Vielleicht kannst du ja mal einen Kommentar dann lassen. Und 2024 gab es einen Talk von Leuten von der ING, HPE Nonstop Systems Management using Azure DevOps and Ansible. Oh, und da sage ich doch Gesundheit. Also da ist ja jetzt wirklich alles drin. Ja? Also wirklich eine obskure Plattform und dann mit Azure DevOps und Ansible. Und jetzt ich habe zumindest dann vorsichtige Hinweise darauf gefunden, dass die ING offenbar ihr Core-Banking auf Nonstop wohl immer noch betreibt.
Mhm. Also ne, je länger ich den Kram mache, desto mehr realisiere ich, wie klein meine Bubble ist. Also das sind schon Welten, ja.
Ist ein wunderbares Rabbit Hole.
Ja.
Da kann man sehr schön, sehr tief reinfallen und viele lustige Abende damit verbringen, zu gucken, wie sich das so alles gibt. Und ja, guckst du mal auf LinkedIn dann auch mal rum, wer bei HP macht denn noch so Nonstop? Und ja, es gibt auch immer noch eine gut laufende Nonstop-Organisation, sowohl weltweit als auch für EMEA. Gibt dann auch ein paar Leute hier im deutschsprachigen Raum, die dann zu dieser EMEA Nonstop-Org gehören. Zumindest in Fotos nachzuurteilen, alle eher so kurz vorm Rentenalter. Aber gut, das ist halt auch eine Plattform, die dann halt wahrscheinlich schon ein paar Jahre überall läuft. Und ich glaube, wenn du dann irgendwie deinen ganzen Bums da auf so eine Plattform ausgerichtet, die wechselst du ja auch nicht mal eben.
Ja.
Also ich hatte dann zum Beispiel auch so Slides gefunden, irgendwie auch von Daimler, die haben wohl also zumindest bis 2021 das Ganze auch noch auf Nonstop betrieben, also ihr ganzes MES. Danach verlieren sich die Spuren. Aber klar, da ist dann alles dran geflanscht. Das heißt, wenn du irgendwie deinen, keine Ahnung, in 2020, ne, vor Corona, den noch schnell irgendwie ein Mercedes irgendwo geklickt hast, der ganze Ablauf ich klicke hier mal auf meinem 17 Zoll TFT in dieser komischen hässlichen Maske rum. Es ist alles irgendwo dann da hinten da auf Nonstop zusammengelaufen. Also auch da, ne, wenn ihr da Leute habt, mehr davon.
Ja.
Das ist viel interessanter als irgendwie das 15. JavaScript-Framework. Also
ja, mir zumindest. Auch außerhalb meiner Bubble, zum Glück. Aber ja. Das ist interessant, ja. Da kann man mal reingucken.
Ist so.
Oder reinhören in den.
Ja, bitte. Also die Podcasts haben wir unten verlinkt, ne? Schön mal reinhören. Ist wahnsinnig spannend. Der Mainframe ist halt nicht tot zu kriegen. Ja, was hat man sonst so getrieben?
Du hast ein bisschen, wir müssen eine Zertifizierung erneuern. Ich weiß nicht, ob es dir.
Ja, ich habe auch schon wieder so E-Mails bekommen.
Ja, also zwei verschiedene genau genommen. Wir müssen unseren Asia Associate erneuern und den Asia VDI Associate.
Ja.
Und passend dazu, also müsstest du es ja jetzt aus dem Handgelenk schütteln, ne? Oder nicht?
Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen zu ausholen.
Ja, hol mal ein bisschen dazu aus. Du hast dich letzte Woche da ein bisschen mit Windows 365 Enterprise beschäftigt.
Ja, genau. Aber um da ein bisschen auszuholen, wir haben unseren Microsoft-Partner-Status halt verlängert. Mhm. Und
ich glaube, das haben wir letztes Mal schon
aber das war ja für uns auch ein bisschen schmerzhaft. Ne?
Das war schon ein bisschen schmerzhaft.
Da haben wir uns ein bisschen über Microsoft geärgert. Ja.
Ja, für uns war es halt besonders blöd, ne? Weil wir hatten passende Zertifizierungen und dann kurz bevor die Frist auslief, haben sie die halt wegfallen lassen und dann müssten wir doch noch eine machen. Ne?
Da hängt ja dann für uns auch ein bisschen was dran, ne? Also die ganzen Lizenzen so für Internal Usage und ne, Azure-Guthaben und hin und her. Und ich meine, gut, jetzt holen wir so Zeug ja eh wieder noch On-Prem zurück, das bisschen, was wir brauchen, ist ja auch in Ordnung. Aber so Lizenzen für die eigene Nutzung, das ist dann schon ätzend, wenn das dann wegfällt, nur wenn man da irgendwie den Partnerstatus nicht schafft.
Also ich meine, das, was wir sonst so haben, das würde jetzt auch nicht die Welt kosten, aber es ist schon nett und wir hatten ja ein relativ dickes Brett zu bohren in dem Fall, aber das hat sich auch gelohnt.
Ja,
wir haben durchaus.
Hat sich gelohnt, denn was ganz interessant ist mit dem neuen Partnerstatus, schmeißt Microsoft mit Lizenzen um sich, das ist schon nicht mehr feierlich. Also ich glaube.
Ich war echt überrascht.
Ja, wir haben irgendwie 200 M365 E5 zur eigenen Verfügung hier. Und ja, natürlich ist das so, weißt du, wir stehen hier auf dem Flur und schimpfen über Microsoft und kaum winkt Nadala hier mit ein paar Microsoft M365-Plänen, kommen wir hier wie die kleinen Crack-Huren wieder an und sagen, danke.
Ja, aber ich fand es vorher schade, dass es Produkte gibt, die ich jetzt nicht einfach mal so ausprobieren kann.
Aber das ist doch, genau das ist das doch, ja. Mhm. Genau das ist das doch.
Also anders als über eine Trial, ne? Klar.
Das ist das doch. Das ist wie hier, wie auf dem Kneipenklo hier, willst du mal probieren? Und dann hat er dich am Wickel. Und jetzt haben wir diesen ganzen Blumenstrauß an allen möglichen geilen Sachen. Mhm. Und
können uns die endlich mal.
Und nachher willst du nicht mehr ohne. Ne? Du willst doch nachher nicht mehr ohne. So ist das doch.
Ja, wir planen ja auch nicht, dass wir unseren Partnerstatus enden lassen.
Ja, aber dafür müssen wir wieder durch Reifen springen.
Und Microsoft ist immer noch kein Broadcom, wenn ich das mal so.
Ja, Moment, da kommen wir gleich drauf.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, nachdem ich dann erstmal bei unseren M365 E5 alles angeknipst habe, bin ich über die Windows 365 Enterprise gestolpert, die wir auch drin haben. Und ich dachte mir, wäre ja schade, wenn die ungenutzt verfallen würden. Also habe ich mir dann mal selber so ein Windows 365 Enterprise Cloud PC geklickt. Long story short, das ist schon geil. Das ist schon sehr geil. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so dieses rechts unten Modell, so 8 CPUs, 32 Gig RAM, 512 Gig SSD. Also da ist auch dann ordentlich Bums hinter. Jetzt Windows 365, ist ja Azure Virtual Desktop. Nee, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja,
das müssen wir an dieser Stelle auch mal ganz kurz.
Das war mir auch bewusst, ich habe ja diese Zertifizierung auch gemacht.
Ja, aber für die Zuhörenden können wir das ja mal kurz aufdröseln. Also Windows 365 ist halt Fixed Price per User. Also du zahlst eine Summe, ich glaube dieser Desktop, den wir da jetzt zur Verfügung gestellt haben, der kostet irgendwie so 160 Ocken im Monat und der ist Fixed Price, da ist ne Computer drin, da ist Lizenz drin hin und her und Azure Virtual Desktop ist ja, wird halt komplett durch die eigene IT verwaltet, die VM lebt ja wirklich dann in eurer Azure Subscription und ne, mit Pay-Per-Use und Windows 10, Windows 11 Multisession und Remote Apps gehen und hin und her und das geht halt bei dem Windows 365 nicht. Ne?
Mutmaßlich auch? Frage, auch VPN-Anbindungen ganz über die normale Netzwerkinfrastruktur.
Ja, genau, da gibt es zwei Varianten, wie man diesen Windows 365 bereitstellen kann. Entweder du bindest das Ganze an das sogenannte, an dein eigenes Netz an, also sprich Netzwerkbereitstellung über ein VNet in einer Azure Subscription.
Ja.
Da kann dann auch wieder ein VPN dranhängen, was bei dir zu On-Prem geht. Und dann kannst du die Kisten auch Hybrid joinen.
Ja.
Oder aber du kannst das Management komplett Microsoft überlassen. Und dann hast du halt einen Cloud-PC in einem von Microsoft gemanagten Netzwerk, halt ohne Anbindung an dein On-Prem-Netzwerk, aber die Kiste ist halt dann Entra-Native-Joint.
Ja, genau. Und jetzt, du hattest noch am Rande erwähnt, dann halt auf so ein Client-to-Side von dem Rechner aus, das ging jetzt nicht.
Das habe ich jetzt nicht hinbekommen und da weiß ich noch nicht so ganz, woran es liegt. Ich muss das mit dem SSL-VPN mal testen oder wir kriegen hier von Aruba mal irgendwie Demo-Lizenzen. Tatsächlich habe ich jetzt einen IKV2 aus dem Cloud-PC raus nicht geschafft. Ich finde aber auch keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie geblockt ist oder so. Ich sehe auch bei uns auf der Firewall die Pakete ankommen. Also das muss noch irgendwas anderes sein. Da bin ich noch dran.
Ja, die Frage ist halt, inwieweit das Teil des Produkts ist oder nicht ist, weil eine AVD würdest du dann ja über Azure-Infrastruktur, Netzwerkinfrastruktur anbinden. Du kannst auch das über Azure-Netzwerkinfrastruktur anbinden. Ja. Warum sollten sie dir, wenn sie dir das Geld abnehmen können für die Azure-Netzwerkinfrastruktur, warum sollten sie dir erlauben, da einfach Client-to-Site zu machen?
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was machst du jetzt mit so einer Büchse? Ne? Also ich habe mich da jetzt mal ein bisschen häuslich drauf eingerichtet. Ich meine, das Ding kommt ja mit einem Windows 11 Enterprise, mit einem M365, Office 365 und so weiter. Ich habe mich jetzt darauf mal ein bisschen häuslich eingerichtet. Und da kann man eigentlich ganz brauchbar mit arbeiten. Ist auch tatsächlich so kein Problem hier mit Multimonitor und so weiter. Ne? Das ist auch alles sehr snappy und sehr fluffig von der Bedienung her. Ich muss das Ganze auf dem iPad mal ausprobieren, wie sich das dann so bedienen lässt. Aber das ist zumindest eine interessante Alternative, wenn du VDI machen willst. Also wenn du dann halt, die Leute sollen ihre eigenen Endgeräte benutzen, bring your own device und dann kannst du da lustig für Fixed Price Cloud PC den Leuten zur Verfügung stellen. Und ich sag mal, wenn deine Line-of-Business-Applications alle in der Cloud leben, dann brauchst du jetzt ja auch keine On-Prem-Anbindung irgendwie ans Netzwerk oder so. Nee. Ne? Wenn du natürlich dann da irgendwie deine Terminal-Emulation draufpackst, um dann irgendwie auf einem Mainframe rumzuklimpern, brauchst du halt doch dann VPN noch On-Prem.
Ja, das ist richtig. Ja, weil VPN noch On-Prem ist auch so ein Grundsatz, von dem ich glaube, dass wir den irgendwie in den nächsten Jahren mal
Interessant, werden, ne? Ja, ich meine, wir sehen ja jetzt bei immer mehr Kunden solche Sachen wie Zscaler.
Ja, also, Zscaler, so. Aruba Networking, SSE, die Secure Service, ich glaube, Edge. Beziehungsweise ZTNA, Zero Trust Network Access, ohne VPN, eben auf On-Prem-Ressourcen zugreifen und sowas. Gefällt mir persönlich aus verschiedensten Gründen auch sehr viel besser inzwischen. Als halt tatsächlich irgendwie mit Client-to-Site-VPNs rumzuhantieren. Ne?
Ja, ist ja auch so. Ne? Ich meine, Client-to-Site-VPNs, VPN-Tunnel oder VPN-Clients auf Rechnern sind ja auch immer ein tiefes Teil der Tränen. Ne? Also ich habe mich ja fast erbrochen, als ich mal für einen Kunden hier so einen Forti-Client bei mir auf den Rechner draufschmeißen musste. Der war ja sehr übergriffig, sag ich mal. Und bei allem, was nicht irgendwie mit dem nativen Windows 11 IKV2-Client umgehen kann, da rümpfe ich ja schon immer die Nase. Und ja, es ist natürlich.
Ja, und alles, was mit dem Client zwar umgehen kann, aber dann nur mit Benutzer und Passwort, da rümpfe ich auch die Nase.
Ja, da rümpfe ich auch die Nase. Man will ja sowas mit Zertifikat machen und so. Ja, ne? Und eigentlich so MFA ist dann auch, MFA und VPN MFA ist dann auch immer so ein bisschen Thema. Pain in the ass.
Genau,
ne?
Und was machst du dann? Ne? Du brauchst dann IKV2 VPN und hast dann vielleicht auch super einen ClearPass-Radius-Lösung und so weiter und so fort. Und das ist alles schick, aber wenn du MFA aus Entra zum Beispiel haben willst, dann brauchst du immer noch so eine NPS-Extension.
Genau.
Das kann halt beliebig hässlich und komplex werden. Das gefällt mir immer weniger.
Und es ist ja auch so, ne, nicht jedes Netzwerk, in dem wir uns so tummeln, da ist dann direkt irgendwie 500 und 4500 UDP outbound offen.
Ja.
Dann bist du schnell wieder beim Thema SSL-VPN, was ja grundsätzlich schon mal kein schlechter Ansatz ist.
Ja, ich habe aber einfach, SSL-VPN kann ich aus anderen Gründen halt einfach nicht empfehlen, ne, weil das eben ein Protokoll ist, was sehr stark unter Beschuss ist und wo es sehr einfach ist, in Anführungsstrichen, für einen Angreifer Accounts zu brute-forcen. Weil anders als bei IKV2, ne, wo halt das Ganze einmal eine Vorverschlüsselung hat, werden halt Credentials bei SSL-VPN einfach gegen die Firewall geworfen.
Ja.
Und im Zweifelsfall, wenn du das hintenrum mit Radius angebunden hast, dann schlägt es auch noch in die AD zurück. Ne? So, und
das sehen wir ja bei einigen Kunden für ClearPass tatsächlich. Ne?
Bei allen, die es nutzen, klar.
Ja.
Bei allen, nicht bei einigen, bei allen.
Bei allen.
Ja, und ne, in dem Sinne, ich meine, auch WatchGuard bringt jetzt da ein passendes Portfolio oder bauen das gerade aus. Ne? Es ist jetzt gerade das erste Produkt rausgekommen. Es ist noch nicht Private Access dabei, aber da halten wir mal die Augen offen.
Aber das ist für mich eigentlich das K.O.-Kriterium. Eigentlich, wenn ich so ein Produkt einsetze, dann will ich auch ne, damit die Möglichkeit haben, auf meine privaten Ressourcen im Office zuzugreifen.
Ja, es ist ähnlich wie bei Aruba, da hast du ja auch so ein ganzes Portfolio an verschiedenen Produkten oder Modulen. Ob das jetzt am Ende derselbe Agent ist, ist ja jetzt mal eine andere Sache, aber du hast auch Secure Internet Access, das heißt, du bringst quasi deine Internet Security, die du on-prem hast. Wenn deine Leute on-prem sitzen, hast du ja auch auf deiner Firewall entsprechende Content Inspection. Vielleicht.
Endlich kann ich die Mitarbeiter, die mit dem Firmenlaptop im Homeoffice sitzen und auf Pornhub rumsurfen, endlich kann ich sie auch zu Hause drangsalieren und sagen, nein.
Also, dass du diese Regeln, die du auf deiner Firewall ausgebracht hast, dann eben auch, keine Ahnung, den Leuten im Homeoffice aufdrücken kannst. Da kommt ja normalerweise der Traffic nicht an der Firewall vorbei, es sei denn, du machst VPN mit Forced Tunnel, ne? Und das will ja auch keiner. Insofern, das ist das erste Produkt, was WatchGuard schon gelauncht hat. Ja, das gibt es auch schon. Und das wird sich, genauso wie bei Aruba, eben dann auch ergänzen im Laufe des Jahres, heißt es, um ein weiteres Produkt, das eben auch Private Access erlauben soll. Wir sind da sehr gespannt drauf.
Mit dem Microsoft Private Network Access hast du dich noch nicht beschäftigt, ne? Okay, dein fragender Blick beantwortet die Frage, ja.
Nein, erzähl doch mal.
Ja, ich kann da nichts zu erzählen.
Auch nicht, ach so, okay.
Nee, Microsoft hatte dort auch irgendwie Global Secure Access mal gelauncht, aber ich bin da immer nur so dran vorbeigelaufen und habe mich damit nie näher beschäftigt.
Auch das müssten wir natürlich uns dann mal näher angucken, ne?
Ach ja, diese Liste mit, das müssten wir uns mal angucken, wird immer länger.
Ja, ist richtig. Und wenn die Leute auch immer nur Urlaub machen, ne? Dann
also gefühlt bist du ja ständig im Urlaub, ne?
Aha.
Ich mach's wenigstens richtig, ich werde im Urlaub wenigstens krank. Aber du bist gesund, ne?
Ja, doch. Ich glaube, die Woche war jetzt aber auch zu kurz, als dass ich das so ergeben
hätte. Dass der Körper sich denken könnte, boah, okay,
jetzt kann ich hier mal so richtig krank werden. Nee, so lange war der Urlaub nicht. Es war nur eine Woche.
Wenn man so länger Urlaub hat, dann irgendwann kommt der Punkt, an dem man dann krank wird.
Ja, aber erwiesenermaßen ist eine Woche Urlaub auch gar nicht genug, um wirklich abzuschalten.
Ja, warum machst du denn dann nur eine Woche Urlaub?
Ja, weil ich die Woche nicht auch noch weiterarbeiten wollte.
Hast du 2 Wochen Urlaub genommen?
Nee, ja, aber ich habe ja auch im Sommer wieder 3.
Ja, da habe ich auch 3 Wochen.
Ja, bei mir hat immer jemand gesagt, ich muss 3 Wochen am Stück.
Ja, bitte.
Das ist okay.
Also das Wohl meiner Mitarbeitenden ist mir ja sehr wichtig und ihr sollt euch ja auch erholen. Mhm. Ja.
Ich war aber nie einer der Kollegen, die sich dann immer so einzelne Tage irgendwo im Jahr rausgepickt haben, so 30 Stück.
Das macht hoffentlich keiner. Na. Egal. Wobei, macht hoffentlich keiner.
Kommen wir jetzt auf Broadcom zu sprechen.
Oh, es ist schon wieder, ne? Ich weiß nicht, Hocktan, der steht nur, glaube ich, morgens auf und denkt sich, ah, so ein schönes Produkt, wäre doch schade, wenn dem ne, wieder irgendwas passieren könnte. Meine Fresse. Ja, eine Reihe von, also ich weiß gar nicht, wo ich bei der Katastrophe zuerst anfangen soll. Also, sie haben auf jeden Fall mal wieder an den Bestellbestimmungen für vSphere Enterprise Plus, vSphere Standard, vSphere Foundation und Cloud Foundation rumgedreht. Und mit Wirkung des 10. April 2025, also in 2 Wochen, müsst ihr also in Zukunft mindestens 72 Cores ordern, wenn es um ein Initial Deployment geht.
Jetzt, aber verrat mir doch mal, was waren das denn vorher? Weil irgendwie habe ich 96 im Kopf gehabt.
Ja, das war bei der Essentials Plus. Die gibt es ja nicht mehr. Aber zum Beispiel, wie es hier Standard, konntest du ja als Initial Deployment, als Kunde sagen, ja, ich habe hier einen Host, ich hätte gerne, keine Ahnung, 2 Sockets mit, da musst du ja mindestens 16 Kerne nehmen, also nehme ich mindestens 32 Sockets. Mhm. Ja, geht nicht. Initial Deployment, 72 Kerne.
Okay. Irgendwo habe ich das in der zwischenzeitlich auch zwischen Abschaffung der Essentials und jetzt, dass sie da irgendwie 96 Kerne Minimum bei, wie es für Standard noch hatten.
Ne, das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Aber
vielleicht ehrlich, die ändern sich sowieso alle drei Monate. Gewöhnen wir doch uns einfach nicht daran.
Genau. Das kam dann jetzt gestern raus.
Totales Desaster.
Ab sofort gibt es Updates nur noch mit laufender Subscription. Mhm. Ab dem 24. März 2025 ist es so, dass die Download-URLs für die verschiedenen vSphere-Produkte sich ändern. Das heißt, man muss dann zum Beispiel auch im Lifecycle-Manager von vSphere diese URLs anpassen. Diese URLs enthalten dann ein Download-Token, was kundenindividuell ist. Dann kannst du, habe ich heute schon für einen Kunden gemacht, kannst schön in der Web-Oberfläche sagen, hier, ne, diese Site-ID, bitte Download-Token generieren. Muss er dann entsprechend die Download-URLs anpassen. Und die alten URLs funktionieren dann noch bis zum 23. April. Und danach heißt es dann keine Updates mehr, wenn du keine Subscription hast.
Das ist natürlich jetzt gar nicht mehr lang, ne?
Nein.
Ja gut, bislang wurde das halt nie irgendwo enforced, ne?
Korrekt.
Du konntest halt deine Subscription oder deinen Support auslaufen lassen und hast trotzdem noch Updates bekommen, ne?
Genau, solange das Produkt halt noch gepflegt war, hast du halt Updates bekommen. Das ist jetzt in Zukunft nicht mehr so.
Ne?
Ja.
Irgendwie war es jetzt ein bisschen absehbar. Es ist aber trotzdem wahrscheinlich für den einen oder anderen, der sich irgendwann mal gedacht hat, boah, ne, hier so Support ist schon teuer, ne? Das Produkt läuft ja, ne? Und solange ich noch Sicherheitsupdates kriege, ist ja alles fein. Ja. Der könnte sich jetzt ein bisschen umgucken. Also gerade aufgrund der ganzen Maßnahmen von Broadcom könnte der ein oder andere Kunde sich das gedacht haben.
Ja, ich meine es, also ich meine auch irgendwie mich erinnern zu können, dass es dann relativ schnell nach der Übernahme hieß, dass Broadcom auch auf jeden Fall dazu verpflichtet ist, auch wenn die Kunden keine Subscription mehr haben, da Updates bereitzustellen. Und jetzt, wir hatten ja im März dann die VMSA 2025.004, da hatten wir ja schon in der letzten Folge Bezug drauf genommen. Das war ja dieses Lustige, wenn du Admin Privileges in der VM hast, dann gibt es eine Möglichkeit, Code mit den Rechten des VMX-Prozesses auszuführen. Und jetzt gibt es die 2025.0005.
VMware-Tools, genau.
Da sind VMware-Tools betroffen.
Heute rausgekommen.
Kam heute raus.
Ja.
Gestern? Heute?
Gestern. Bei Aufnahme heute.
Bei Aufnahme heute, genau.
Ist ein Authentication-Bypass auf den VMware-Tools.
Das heißt, Score mindestens 7.
7,8.
Ah.
Ja, Authentication Bypass due to improper access control. Ach so. Ja, und was steht hier? Ein Akteur mit nicht administrativen Zugriff auf eine Windows, auf einen Windows-Gast, auf eine VM, kann bestimmte hochprivilegierte Aktionen über die VMware-Tools innerhalb dieser VM ausführen.
Ah, herrlich.
Das heißt, es betrifft eigentlich ja nicht die Host, sondern die VM selber.
Die VM selber. Und du brauchst nicht mal Adminrechte, um Scheiße zu bauen.
Genau. Ja.
Ehrlich.
Und
ja, das heißt dann schön VMware-Tools patchen.
Genau, VMware-Tools patchen. Download-Link ist dann da. Kannst du dann über Lifecycle-Manager asynchron auf die ESXer.
Ja. Genau, und dann ging das ja auch noch durch die Presse, dass Broadcom jetzt auch seine Partner mal wieder zwischen die Beine getreten hat, indem Broadcom jetzt halt sagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr Lizenzen verticken wollt oder ob ihr Managed Service machen wollt.
Ach, Moment, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, gab Änderungen bei der Partnerlandschaft. Du musst dich als Partner jetzt entscheiden, ob du Lizenzen verkloppen willst oder ob du Managed Service machen willst. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, die großen Läden sind eine Bechtle, eine Cancom, eine SVA, die sind ja clever, die machen einfach zwei verschiedene GmbHs. Nein. Das funktioniert nicht. Ich muss mal gucken, da hatte der Yves Sanford von der Comdivision hatte das mal schön ausgebreitet. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt dann machen, weil machen ja auch eher Managed Service.
Hart.
Und, egal. Es macht auf jeden Fall keinen Spaß mehr. Also ich weiß nicht, ich glaube, Hoctan, der leckt jeden Tag an brennenden Reifen oder so. David stand ja auch letztens bei mir im Büro und hat sich auch gewundert, wie sehr man einen Laden so an die Wand fahren kann.
Ach.
Es ist einfach ätzend.
David macht das ja auch nicht zum ersten Mal, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also, ne, haben sie bei CA gemacht. Übrigens, CA hatten sie ja primär wegen ihrem Mainframe-Zeug gekauft. Ja, guck, das ist es wieder. Ne? Die alten Kunden, die auf die dicken Eisen setzen, die ja da auch nicht sagen können, ja, dann mache ich morgen keinen Mainframe mehr. Die werden hart abgemolken. Symantec ja auch. Aber es glaube ich, ja Security-Zeug. Und ja, es nervt einfach. Es macht keinen Spaß mehr mit Broadcom. Jetzt haben sie, ich bin ja wieder wie Expert bei Accident geworden, ja, obwohl ich mich ja gar nicht beworben habe, habe ich ja wieder einen Partnerstatus bekommen oder habe ich den Status wieder bekommen. Aber ich bekomme keine Lizenzen mehr. Stattdessen gibt es irgendwie einen Discount auf die VMUG irgendwas Lizenzen.
Ach so.
Ja.
Ach so. Ja, gut. Dann. Ich meine, du hast ja eh halb überlegt, ob du den Titel nicht zurückgeben willst.
Ja, ich
jetzt
Ahnung,
so vor VMware ist, was vor VMware ist.
Ja.
War das jetzt schon der Aufreger der Woche?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hätte tatsächlich noch einen Aufreger der Woche. Hast du auch noch einen Aufreger der Woche?
Ja, es ist natürlich ein Aufreger der Woche vor meinem Urlaub. Weil in meinem Urlaub habe ich nicht aufgeregt. Und diese Woche ist noch relativ jung. Und es ist nicht so, als ob ich mich noch nicht aufgeregt hätte. Aber notiert habe ich, dass ich in der vorletzten Woche den besseren Teil eines halben Tages damit verbracht habe, dem Problem nachzugehen, dass ich neue Windows 11 VMs ausgerollt habe beim Kunden und dann auch VMware, ne, mit Customization. Und die wurden geklont, die starteten. Ich habe natürlich nicht so richtig hingeguckt. Ne? Wer guckt denn da hin? Du guckst dann irgendwann mal eine Viertelstunde später drauf, dann ist die Customization durch. Vorher lohnt sich ja eh nicht. Und dann saßen die immer im Bluescreen. Also ich guckte drauf, Viertelstunde später, die waren im Bluescreen. Also nicht im Bluescreen, sondern in der Systemreparatur.
Okay, aber die kommt ja auch erst, nachdem sie mehrfach in einen Bluescreen reingelaufen sind.
Genau. Hab das dann also auch nochmal beobachtet und ja, die liefen, ne, die starteten durch, Sysprep lief, die starteten neu und dann waren sie im Bluescreen. Und was machst du da, ne? Also du guckst mal, fährst das Template mal hoch, ne? Und was weiß ich, du guckst halt selber, machst einen manuellen Sysprep, ja, kommt auch im Bluescreen. Also mit einem manuellen Sysprep kam das Ganze auch in einem Bluescreen hoch. Und ich dachte, kann ich jetzt schon nicht mehr irgendwie mit VMware zusammenhängen oder mit der Customization, sondern wenn ich manuell ein Sysprep Generalize OOBE eingebe, dann lief das Ding auch in einem Bluescreen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann über mehrere Foreneinträge gestolpert. Wohlgemerkt, noch kein Known Issue irgendwo, aber ich habe jetzt auch nicht mehr recherchiert danach. Ich war dann einfach froh, dass das Thema abgehakt war. Könnte aber nochmal danach gucken. 24H2. Das Template, was wir da verwenden, hatte nämlich just bevor ich diese VMs ausgerollt habe, 24H2 installiert bekommen.
Okay.
Und ich habe mehrere Foreneinträge gefunden, dass danach das Sysprep auf die Nase fällt. Die jetzt auch schon, das auch schon länger. Ne? Es gibt, die Foreneinträge sind teilweise aus Oktober. Ja. Und was war meine Lösung? Ich habe das Template aus dem Backup geholt, bevor das Update installiert wurde. Es ist dann wohl offensichtlich auch kein Problem, dann das danach zu installieren, aber es ist schon ärgerlich.
Ja gut, Sysprep ist ja auch eine Technologie, die kennen wir schon seit Windows 2000. Ne? Also vielleicht sagt Microsoft, ja, Sysprep macht doch keiner mehr, macht nur alle Autopilot. Keine Ahnung.
Ja, aber kannst du das? Also kann ich sagen, klon mir diese VM und dann benenne ich die um und dann ist alles schick oder was? Das ist irgendwie.
Nein, ich glaube schon, dass das über Sysprep gehen muss, aber ich frage mich halt, warum das halt, also macht keiner mehr Sysprep, dass dieser Fehler halt nicht mehr Leuten auffällt.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch erst gedacht, es liegt an irgendwas Speziellem, was wir da haben, aber ich wüsste nicht, was wir da haben. Also gerade auf Windows 11 bezogen, ja klar, brauchst du dann VTPM, sonst läuft es halt, also nicht. Lassen wir einfach so stehen. Wir wissen, dass es mit Hex dann auch ohne läuft. Aber
ja, aber das willst du ja nicht. Ne?
Das machst du ja nicht. Also wir haben auf diesen Images ist auch nichts drauf, da sind keine Pakete drauf, die da stören würden. Keine Ahnung, keine Idee.
Also ist aber auch jetzt so gesehen nicht gefixt, sondern du hast jetzt quasi dann, bevor 24H2 drauf kam.
Genau, ich habe ein Backup wiederhergestellt, wo das Ding noch, eine ältere Version, wo das Update noch nicht drauf war. Und habe meinem Kollegen, der die immer patcht.
Gesagt, ich patchen.
Finger weg. Genau, ja, mal gucken.
Sehr schön. Testen. Ja, jetzt haben wir ja schon angefangen, auf Microsoft einzudreschen. Jetzt können wir auch weitermachen. Nachdem ich dann sehr widerwillig und bockig diese 200 M365-Pläne empfangen genommen habe von Microsoft.
Ah, wer braucht sie denn? Ja.
Dachte ich mir, okay, jetzt machst du aber auch alles an. Und ich meine, ne, Defender for Identity hatten wir ja vorher schon im Einsatz. Gut, die Pläne müssen wir jetzt halt nicht verlängern. Den hatten wir ja eh schon laufen und aufgesetzt. Defender for O365 hatten wir auch schon im Einsatz. Gut, Pläne müssen wir jetzt auch nicht verlängern. Ne? Sind wir jetzt da halt in den E5 mit drin. So, Defender for Cloud Apps hatten wir noch nicht. Und dann dachte ich mir, wäre ganz geil, wenn ich mal so wüsste, was hier alles so passiert. Defender for Cloud Apps hat nämlich ein sehr schönes Feature. Man kann das Ding halt mit Logs füttern und dann kann man diese Daten natürlich dann mit anderen Daten aus den anderen Defender-Sachen mal aggregieren und siehst dann zum Beispiel mal so ein bisschen Cloud Visibility, was denn da so an Sachen da bei dir so durch den Datentouren. Und es gibt eine schöne Sache, und zwar kann man halt, wie gesagt, den Defender for Cloud Apps mit Logdateien füttern. Und unter anderem gibt es die Möglichkeit, über einen Log-Collector Daten aus unserer Firewall da rein zu füttern. Also sprich, du nimmst das Traffic-Log der WatchGuard, die schickt das an einen Log-Collector und der Log-Collector schickt das an Cloud Apps und dann siehst du auf einmal dann schön in Defender for Cloud Apps, was hier dann so auf der Firewall an Cloud-Applikationen rumturnt. Und dann denkst du dir, ja geil, ist ja gar nicht so schwer, ne? Und dann richtest du halt diesen Log-Collector ein und dann kriegst du irgendwie so einen lustigen langen Befehl. Und dann habe ich mir hier auf einem unserer Linux-Hobel, habe ich mir dann da so diesen Docker-Container hingezimmert. Und dann sah ich den in der Cloud an als connected und dachte schon, geil, das ist ja easy. Und er blieb im Status connected und er empfing keine Daten. Ich denke so,
so einfach konnte es doch nicht sein.
Das ist ja jetzt nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen das mal jetzt schnell, so 5 Minuten, ne? Ist dann irgendwie so ein halber Tag geworden, wo ich dann stundenlang in diesem Docker-Container rumgestochert habe, bis ich rausbekam, okay, sie haben da einen Bug in ihrer R-Syslog-Config drin. Ja. Wer fixt mir den denn jetzt? Also, ich kann den halt im Container selber fixen, aber wenn ich den Container wegschmeiße und neu mache, ist er wieder da.
Ja, klar, logisch.
So, und dann find mal raus, wer fixt dir denn jetzt dieses Container-Image? Genau, keiner. Also ich stand heute, weiß ich nicht wer. Also ich hab ja gedacht, na gut, das ist ja hier irgendwie, ne, vielleicht kannst du ja irgendwo bei GitHub oder so. Ne?
Ich hier aufmachen.
Nein.
Genau.
Nein. Also, wenn irgendeiner weiß, wer das Ding, ne?
Es muss doch auch anderen auffallen, oder? Also.
Ja. Also, es gibt natürlich, du suchst diese Fehlermeldung und dann gibt es genau diesen einen Typen, der vor, keine Ahnung, 6 Monaten das gleiche Problem hatte, wo dieser Thread dann einfach versandet ist bei Microsoft.
Ja, natürlich, diese Threads gibt es ja immer. Manchmal sind die auch aus dem Jahr 2000 und denkst, was hast du gesehen? Der genau. XKCD, der gute, ja, richtig, alte. Ne? Warum haben wir den eigentlich nicht im Office hängen?
Ich befürchte, dass wir die Einzigen werden, die darüber lachen können.
Ja, und ist unser Büro.
Ja, ich glaube halt, die Kollegen sind nicht so mit Foren suchen und so weiter.
Nein.
So, nee.
Also, keiner weiß, wie es ausgegangen ist. Greifen
und rufen uns an. Oder nutzen die interne Community. Liebe Community.
Du hast Teams.
Oh Gott. Ja, genau. Ja, Teams.
Hast du noch 5 Minuten? Hast du mal 5 Minuten.
Und wenn der schon fällt, der Satz, ne?
Ignoriere ich, ne?
Ich denke jetzt gerade wieder, an die Zeitmaschine. 100.000 Jahre sind vergangen.
Nein, also wenn jemand schreibt, also es gibt Ausnahmen, aber wenn jemand schreibt, hast du mal 5 Minuten, das ignoriere ich grundsätzlich. Wenigstens
aber
wofür.
So, hey.
Genau. Sag mir wofür, damit ich priorisieren kann, ob das jetzt wichtiger ist als das, was ich gerade tue.
Was ist Ihr Anliegen?
Genau. Hast du mal 5 Minuten? Ja, hier brennt das Rechenzentrum.
Ich habe Sie leider nicht verstanden. Sie werden mit dem nächsten freien technischen Mitarbeiter verbunden. Oh Gott. Ah. Ja.
Ja.
Haben wir es doch wieder ganz gut zusammengekehrt, oder?
Ich glaube auch.
Hervorragend.
Ich glaube auch.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann, ne? Wir haben nur 42 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Bitte mehr 5-Sterne-Bewertungen oder liked uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Wenn ihr Sticker haben möchtet, schickt uns gerne einen euch frankierten Rückumschlag. Wir machen den dann mit Stickern voll. Adresse gibt es in den Shownotes. Ansonsten gerne Kommentare. Kommt in unsere schwubbelfreie Telegram-Gruppe. Mhm. Hört die Podcasts, die wir verlinkt haben, und hört die Faxinformatiker.
Und oder sendet uns Azubis und
genau, ne, wenn ihr mit den coolen Kids Studios spielen wollt, dann meldet euch. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Zeit und ne?
Macht es gut, wir hören uns.
Und kein Broadcom kaufen. Das schneide ich nicht raus. Ich habe mit dem Laden abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschö.